Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Mein Penis. Name ist... damit wurde die hochprofessionelle Anmoderation, die ich ja eigentlich geplant hatte, einfach mal spontan sabotiert von einem werten Herrn Fritsch. Guten Morgen, Herr Fritsch. Und guten Morgen, Herr Raumer. Den Spontaneinwurf eines Genitalwortes wurde diese Anmoderation für unseren wunderschönen Jahresrückblick 2014 für das dritte Quartal direkt kompromittiert. Aber ich werde unbeirrt fortfahren mit Juli-Freunde. Wo sind die Fäkalwörter? Ich habe gedacht, du schmeißt es noch mehr rein, Martin.
Nee, damit hat sich schon alles jetzt. Ich wollte es nur loswerden.
Ach, du wolltest nur loswerden. Schön. Wir sprechen über Juli, Penis. Und wir reden über Sniperlite 3, Penis.
Eben, das war doch das Stichwort. Ich wollte es nämlich als Überleitung geben. Ich war nur ein bisschen zu früh dran.
Also, ja, ist vorausgeschaut, ja. Sniperlite 3, Freunde, war dieses Spiel, was ich mit den Deinen spielen wollte, aber er sich so tierisch aufgeregt hat, das mit mir im Kopf zu spielen, weil ich einfach keine Schleichspiele spielen kann.
Ich habe mich nicht tierisch aufgeregt. Ich habe nur das Spiel dann nochmal alleine spielen müssen, weil es einfach mit dir, also die beste Szene, die habe ich noch vor meinem inneren Auge läuft, die wache ich nachts manchmal schweißgebadet auf, wenn ich an diese Szene denke, mit Micha, da vorne, da stehen irgendwie drei Soldaten, dann lass uns mal schleichen. Alles klar. Dann hast du eine Granate geworfen. So, okay, unter Schleichen verstehe ich jetzt nicht unbedingt, eine Granate mir vor die Füße zu werfen, aber gut.
Micha ist der Leroy Jenkins der deutschen Podcast-Schleichszene. Der deutschen Schleichszene.
Nee, also Sniper Elite 3 haben wir auch eine schöne Folge dazu gemacht, weil das uns alle überrascht hat. Also Teil 1 und 2 gar nicht gespielt und war dann auch wirklich in diesem Monat Juli, wenn wir mal so auf die Liste gucken, da kam nicht viel raus und ich war da wirklich überrascht. So ein schönes Next-Gen-Spiel hat da perfekt reingepasst in den Monat und war wirklich, habe ich großen Spaß gehabt, weil man da schön schleichen konnte. Mir machte das Scharfschützen-Gameplay Spaß. Ob das jetzt so quasi so eine Gewaltorgie sein muss mit der Killcam, die dann die Hoden zerreißt, wenn du genau triffst und so, darüber kann man sicherlich streiten, aber ich fand das eher abschreckend als gewaltverherrlichend, weil es halt einfach gezeigt hat, okay, da geht halt, das ist halt kein Spaß und Krieg macht halt keinen Spaß so ungefähr und deswegen jetzt nicht als, oh, das ist aber so krass, den Krieg glorifizierend empfunden, wie das manche andere gesehen haben.
Naja, ich will mal ganz ehrlich sein, ich habe das hier reingelegt in die PS4 und das zusammen mit meiner Freundin gespielt. Wir waren einfach neugierig, wollten mal so reingucken und das Spiel fing an und wir haben uns im Intro schon gelangweilt und wir haben sind 2 Meter gelaufen und haben uns im Tutorial gelangweilt und als dann die erste Zeitlupenkamera ging, ging dieses was war das denn Gelächter los? Und ich glaube schon, dass sich dass dieses Spiel irgendwie zumindest bei mir gebraucht hätte, um irgendwie Interesse zu generieren, weil ich glaube, ich hätte mir das nicht angeguckt. Zu meiner Überraschung, aber du hast es ja schon gesagt, steckte dahinter dann doch irgendwie ein ganz cooles Schleichspiel. Also es war zwar immer noch sehr langweilig erzählt über die Mission hinweg, aber das war ganz gutes, durchdachtes Level-Design und hat vor allen Dingen Koop Spaß gemacht. Nicht unbedingt mit mir, weil ich kenne das Wort subtil bei Computerspielen überhaupt gar nicht. Aber das haben wir, glaube ich, im Cast auch ganz ausführlich besprochen. Also ein kleiner Geheimtipp, wer Bock auf so Schleichspiele hat und auch gerne rumsniped, sagt man das so, rumsniped, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Wir hatten auch, also die Gewaltdiskussion, da haben wir ja auch sehr weit ausgedehnt. Ich glaube, wir haben 15 Minuten nur über die Zeitlupenkamera gesprochen. Ich denke, das ist auch so, ich glaube, wenn das Spiel das nicht gehabt hätte, wäre es auch ziemlich vielen Leuten nicht aufgefallen. Aber so oder so eine echte kleine Überraschung. Weniger überraschend war, glaube ich, das nächste Spiel, Wolf Among Us. Da kam die 5. Episode im Juli raus. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch überhaupt gar nicht gespielt habe. Und jetzt werfen Daniel und Manu wahrscheinlich die Hände über den Kopf und sagen, was? Warum?
Nö, das ist, es ist ja auch jetzt nicht eine mega große, bekannte Lizenz gewesen. Also unter Comic-Freunden ist Fables ja schon ein recht, hat es einen recht hohen Stellenwert, diese Comic-Serie. Aber wenn man sich nicht mit Comics oder Visual Novels beschäftigt, ist einem das ja nicht ganz so bekannt wie jetzt zum Beispiel The Walking Dead. War aber in meinen Augen, weil ich auch ein bisschen enttäuscht war von The Walking Dead Season 2, hat mich The Wolf Among Us total abgeholt. Es war wieder total frisch. Ich hatte noch nicht so viel Bezug zu den Fables Comic, war aber nicht so dramatisch, weil es als Prequel angelegt ist. Das heißt, man kann auch ohne den Comic gelesen zu haben oder ohne die Figuren zu kennen, kommt man da sofort rein in diese Fables-Thematik, weil es auch einfach eine wahnsinnig geile Prämisse ist, dass Märchenfiguren aus ihren Märchenländern vertrieben werden und im New York der 80er, 90er Jahre, so in der, also in der ungefähren Jetztzeit, in der Moderne halt irgendwie, nee, Moderne ist eine andere Zeitspanne, gell? In unserer Jetztzeit ankommen, also ohne Handy, New York ohne Handy, so die Zeitära. Und hat dann auch so einen Noir-Stil und dieser Comic-Look, der passt ja sowieso ganz gut zu den Telltale-Grafik-Engines, zu der Grafik-Engine mit diesen dicken Outlines und so. Es war die perfekte Kombo in meinen Augen und war auch, was die Story betrifft, die Erzählform und die Spannung und auch die das Mischverhältnis, was bei Telltale ja oft so ein bisschen problematisch ist. Wie linear ist es und ist es noch Spiel? Also diese ganze Diskussion hat sich da, finde ich, total erübrigt, weil es einfach ein fantastisches Erlebnis in sich war. Jede Episode war spannend. Man hatte sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten, auch wenn die natürlich immer so ein bisschen vorgegaukelt sind, aber es war eins der Spiele, die mich am meisten beschäftigt haben, auch so, weil da der Episodic Content auch ganz gut funktioniert hat, weil man sich dann auch immer sehr gut unterhalten konnte von Episode zu Episode, was da passiert ist.
Haben wir da auch, hat's auch nicht so lang gedauert.
Da genau, das ging auch sehr schnell aufeinander.
Ja, das fand ich nämlich auch gut. Und also hier, Wolf Bigby ist ja wohl der geilste Charakter des Jahres, oder? Also ich kann mich nicht erinnern. Also weil der einfach wirklich eine coole Sau ist und natürlich klar
ist. Ja, Sau nicht ganz. Das ist ja sein Kumpel.
Aber weißt du, so dieser kettenrauchende, abgehalfterte Privatermittler, der dann aber immer wieder irgendwie in Kneipenschlägereien kommt, aber der eigentlich irgendwie kein schlechter Mensch ist, der immer irgendwie nur so ein Opfer der Umstände ist und vielleicht dann doch mal irgendwie auch zulangen muss, aber eigentlich jetzt irgendwie kein böser. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ich muss tatsächlich sogar sagen, weil Zombies ist ja, um nochmal die Brücke zu Sniper Elite 3 zu schlagen, Zombies sind ja der neue Zweite Weltkrieg. Also ich kann mittlerweile echt Zombies nicht mehr sehen. Und deswegen muss ich für mich persönlich auch sagen, dass mir Wolf Among Us deutlich besser gefallen hat, weil das Szenario einfach frischer war als jetzt bei den anderen, also bei The Walking Dead von Telltale. Und also da muss ich auch wirklich sagen, da haben sie es auch irgendwie, vielleicht habe ich dem Spiel einfach positivere Gedanken entgegengebracht, weil ich eben das Szenario mehr mochte, aber da fand ich, waren die Episoden auch in sich nochmal erzählerisch besser, weil die wirklich so eine gute Serie mit so einem kleinen Zwischenhighlight und einem fetten Cliffhanger immer. Mhm. Und erzählerisch sind da die 5 Episoden wirklich alle auf ganz, ganz hohem Niveau und gibt's mittlerweile auch als Sammelbox auf Disc, also für so Sammler wie Micha, wenn du das jetzt nochmal so nicht als Download, sondern auf Disc haben möchtest.
What?
Ja. Es ruckelt zwar immer noch genauso auf der Xbox wie bisher auch. Das heißt, wenn man bisher mit den Telltale-Spielen auf seiner Plattform nicht zufrieden war, dann wird man es da auch nicht sein von technischen Aspekten her. Da haben sie leider gar nichts geändert. Aber grafisch fand ich, ist es bis jetzt die schönste Episode gewesen, weil es eben auch diesen Comic-Look entsprechend fortführt und auch die Farbwelt, einfach dieses New York im Noir-Stil mit diesen Neonfarben, war einfach eine super geniale Kombo, weil das Schattenspiel da auch richtig gut funktioniert.
Also allein die Intro-Sequenz, ja, wenn du die Schatten großartig siehst mit diesem pinken Licht und dann hörst du so die Musik dazu und siehst, wie er da so langläuft, der Bigby, allein das ist schon irgendwie super gut gemacht.
Ich habe einen Screenshot gesehen mit einem riesigen Ferkel, das eine Zigarre im Mund hatte.
Genau.
Konnte ich mich natürlich sofort mit identifizieren und war völlig klar, dass ich das auf jeden Fall mal spielen muss.
Ja, und so das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Der Bigby ist ja der böse Wolf. Und eins dieser Schweine, was bei ihm dann Unterschlupf gefunden hat, ist halt aus dem schlechten Gewissen heraus, dass er es früher im Märchen immer gejagt und gefressen hat, darf der halt bei ihm unterkommen, weil das Schwein kann sich nicht mehr leisten, diesen Glamour zu zahlen, damit die Märchenfiguren aussehen wie Menschen. Das müssen sie immer bezahlen.
Das arme Schwein.
Ja, und deswegen wohnt das arme Schwein bei ihm und säuft und raucht ihm alles weg. Und solche Situationen ziehen sich durch das gesamte Spiel. Großartig.
Aber über das Schwein. Viele Leute sagen, es ist eine Riesenschweinerei, dass ständig die Spiele neu aufgelegt werden für die neuen Konsolen. Die sagen, was soll denn das? Wir wollen neue Spiele und nicht die Neuauflagen von alten Spielen, weil jetzt ständig irgendwelche HD-Versionen und Remastered-Sachen rauskamen. Weil im Juli gab es auch die Last of Us Remastered-Version. Ich dachte, wir erwähnen die hier an dieser Stelle nochmal, weil da war The Last of Us mit dem DLC drin, Left Behind und so weiter. Habt ihr das auch so? Sagt ihr auch Scheiße? Ich scheiße auf diese ganzen HD-Remakes oder findet ihr das gut?
Also ich verstehe immer nicht so ganz, warum sich die Menschen darüber aufregen, weil wenn ich es schon gespielt habe, wie jetzt, was weiß ich, wenn du jetzt auf der PS3 GTA 5 schon durchgespielt hast, dann stört sich doch jetzt auch nicht, wenn da jetzt eine HD-Version rauskommt für die HD-Konsole.
Außer doch, das nimmt den Platz im Regal weg.
Außer du fühlst dich irgendwie betrogen, dass du noch die schlechtere Version gespielt hast oder so. Das ist halt immer das Problem von Early Adoptern oder Leuten, die Spiele pre-ordern oder eben zum Release spielen. Die haben ja nicht nur das Problem, dass es später mal als HD-Version rauskommt oder billiger wird oder irgendwie als Jahresversion mit allen DLCs kommst. Das ist ja die grundsätzliche Thematik. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz.
Michael sagt, Manu, du verstehst es völlig falsch.
Ja.
Spielspaß ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, wenn ein anderer Mensch mit einem Spiel Spaß hat, bedeutet es automatisch, dass ich weniger Spaß mit irgendeinem anderen Spiel habe, weil es halt einfach nur eine begrenzte Menge an Spielspaß gibt in der Branche. Und die wird halt aufgeteilt. Das heißt, wenn jetzt halt nochmal ein HD-Remaster rauskommt, dann wird mir dadurch irgendwas anderes weggenommen. Ist völlig logisch,
finde ich. Das einzige Argument, was ich ab und zu dann höre und gelten lasse, ist, dass ein Publisher natürlich Ressourcen reinstecken muss, um so eine HD-Version zu machen. Und in dem Moment natürlich auch weniger oder mutmaßlich weniger Ressourcen zur Verfügung hat, um neue Spiele zu machen. Und aber damit trotzdem noch genügend Geld verdient, um die Firma zu halten. Das heißt, nicht so eine Notwendigkeit hat, neue IPs oder neue Spielideen zu entwickeln. Das ist das einzige Argument, was so ein bisschen aufhört.
Ja, aber das kann man auch recht leicht entkräften.
Ja, eben.
Doch, ja. Man kann einfach sagen, hey, es gab total viele Leute, die jetzt in der neuen Konsolengeneration auf die PS4 gewechselt haben, die gesagt haben, okay, Last of Us wird mich total interessieren, kann ich aber nicht spielen, weil ich keine PS3 habe, die jetzt einfach nochmal zuschlagen konnten bei der Remastered-Version. Und jetzt kann man halt sagen, hey, okay, jetzt haben sie halt mehr Geld, um Last of Us 2 zu machen. Und deswegen finde ich das dann völlig okay. Für mich persönlich war es jetzt nichts, weil mir war es einfach nicht lang genug her. Also ich bestehe dann schon immer bei HD-Remakes für mich persönlich drauf, dass ich sagen muss, hey, das muss halt länger her sein als irgendwie ein halbes Jahr oder so. Ich weiß nicht, wann das erste, also das Original Last of Us kam ja auch irgendwie im November 2013 oder sowas. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, also jetzt ein halbes Jahr später lohnt es sich jetzt nicht für mich, das Remaster zu spielen, weil so extrem groß war. Also das ist, da werden wir später auch noch dazu kommen, da finde ich jetzt dann Halo Remake schon deutlich spannender 10 Jahre später als ein halbes Jahr später. Aber das ist, heißt jetzt nicht, dass ich jemand anders jetzt irgendwie sage, spiel's nicht nochmal, weil es ist ja immer noch ein hervorragendes Spiel.
Nee, vor allem gerade bei Spielen, die exklusiv für eine Plattform waren, macht so ein Remastered auf jeden Fall Sinn, weil die PS4 sich halt, wie du schon gesagt hast, so viel besser verkauft hat als die PS3. Andersrum. So viele Leute haben damals immer gesagt, ich spiele alles nur noch auf der Xbox 360 und habe gar keine PS3. Und die haben aber jetzt zu einer PS4 gewechselt. Und für die ist es natürlich super, wie du gerade schon gesagt hast. Aber ich wollte noch mal kurz eingehen auf diesen Left Behind, weil der kam nämlich dieses Jahr raus. Und den habe ich vergessen, im Februar auf die Liste zu setzen. Der ist natürlich auch Teil der Remastered-Version und ist einer der wohl besten Zusatz-Download-Inhalte, die man sich für ein Spiel vorstellen kann. Der hat mich total berührt. Also der war richtig, richtig schön. Haben wir auch eine extra Folge zugemacht. Folge 949 verlinke ich natürlich auch, weil der so gut ist, dass der auf jeden Fall erwähnenswert ist.
Der ist absolut fantastisch. Ich fand den, gut, es ist natürlich mehr blöd, wenn man sowas sagt und das dann immer auf die Waage legt, aber insgesamt hat er mich emotional deutlich mehr mitgenommen als das Hauptspiel. Das ich auch schon ziemlich gut fand. Also hat mich nicht ganz so weggerockt wie die Rezipienten um mich herum irgendwie, aber war trotzdem gut. Aber Left Behind hat mich absolut, das war wie so ein Schlag in die Magengegend irgendwie, auf eine positive Art. Weil es mich wirklich total.
Wie kann das positiv sein?
Ja, es ist also wie so ein richtig guter Film, der dich aufgrund seiner Dramakomponenten so mitnimmt. Ja. Verstehst du? Also ja, auf eine Art und Weise wirklich toll geschrieben, tolle Charaktere, dann wirklich. Also diese Spielmechanik auch auf eine Art und Weise neu genutzt, wo ich nicht gedacht hätte, dass Naughty Dog das macht. Und hat aber auch einfach gezeigt, dass die erzählerisch unglaublich viel drauf haben und dass in diesem Studio noch unheimlich viel Potenzial drinsteckt, was die dramaturgische Komponente drinsteckt. Ich dachte bei, ne, wenn man sich so Uncharted anguckt, dann denkt man ja manchmal schon, dass die vielleicht in so Sackgassen reingeraten und nicht mehr so genau wissen, was sie mit ihren Charakteren noch anfangen wollen. Aber Left Behind hat mir so absolut die Augen geöffnet. Mich total gespannt auf die neuen Sachen, weil super
geil. Wenn irgendjemand behauptet, Spiele oder Spieleentwickler können keine Geschichten erzählen, dann kann man eigentlich nur Left Behind hinstellen, weil es trotz dieser Zombie-Thematik eine wunderbar subtile, das immer wieder, Micha, es ist subtil, dieses Spiel, und hat dich trotzdem berührt. Es erzählt eine sehr, sehr feinfühlige Beziehung zwischen einem jungen Mädchen und einem anderen Menschen, sage ich jetzt mal, um nicht zu viel zu verraten. Und so diese Coming-of-Age-Momente, die man von guten Kinofilmen irgendwie auch hat, die kommen ja auch drin vor. Und sehr, sehr viele ruhige Momente, trotz der eigentlichen Shooter-Mechanik.
Was vor allem viel zu selten in Spielen verwendet wird, meiner Meinung nach, sind sowieso Parallelmontagen. Und Left Behind besteht eigentlich aus einer riesigen 2 Stunden langen Parallelmontage, wo zwischen 2 Zeiten hin und her gewechselt wird. Und diese wunderbare Wechselbeziehung erklärt den Charakter, wie heißt die nochmal? Ellie, ne? Ja. Unheimlich gut. Und stellt vor allen Dingen auch einen sehr, sehr tollen Kontrast her, was innerhalb eines Jahres in ihrem Leben so passiert. Und fantastisch. Also ich will gar nicht so viel
sagen. Und setzt das Hauptspiel auch nochmal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt, weil man den Charakter auch viel besser versteht. Also könnte man eigentlich fast vorher spielen.
Stimmt. Ist ja eigentlich quasi auch teilweise Prolog. Also es sind natürlich ein Ereignis vorweg, was tatsächlich im Hauptspiel, ich glaube, im Herbst oder so oder Winter passiert. Es ist ja so in diesen Jahreszeiten aufgeteilt, aber das ist gar nicht so dramatisch, weil der Gewinn über die Kenntnisse über den Charakter ist, glaube ich, ein bisschen größer. Würde ich auch empfehlen. Schönes Ding. Ja, und dann kam nächsten Monat schon das weltgrößte Ereignis überhaupt, Gamescom.
Das Gegenteil von subtil, genau. Auf die 12.
Gamescom auf die Fresse. 2014. Da haben wir jetzt so unglaublich viele große Folgen zu gemacht und ehrlich gesagt habe ich mich immer noch nicht erholt von der Gamescom. Dass wir das vielleicht relativ kurz zusammenfassen können, oder?
Vielleicht, ich glaube, wir müssen über die Gamescom müssen wir echt nichts sagen. Wir haben, glaube ich, 5 Folgen oder so über die Gamescom. Vielleicht sagt jeder sein Highlight von der Gamescom auf persönliche.
Ja, auf jeden Fall unsere WG.
Du meinst unser Einzimmer.
Oder eigentlich ein Foto von? Das müssten wir eigentlich mal posten.
Es war so eng, das hat gar nicht, ohne Weitwinkel objektiv hat man das Zimmer gar nicht ablichten können mit den ganzen Betten.
Also eigentlich war es eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo dann noch zusätzlich 3 Betten reingestellt wurden, um noch höhere Miete verlangen zu können. Das war so richtig, richtig dreist.
Aber es war schön gemütlich. Wir hatten WLAN.
Aber Highlight.
Wir hatten WLAN und Dennis Fuß im Gesicht beim Chaos.
Also wir greifen damit ja auch ein bisschen vor. Wir haben ja schon eine Vorschau geplant. Deswegen, da werden wir ja sowieso ausführlich über all das Zeug reden, was wir ohnehin auf der Gamescom gesehen haben. Deswegen sage ich jetzt ganz kurz, Life is Strange hat mich am meisten weggerockt. Werden wir aber sowieso nochmal ausführlich sprechen. Das war aber so meine positivste Spielpräsentation, die ich da so gesehen habe. Und diese fantastische Bockwurst, die ich mir mit Toto zusammen gekauft habe, die 3,50 gekostet hat, aus der Dose kam, super scheiße geschmeckt hat und wo wir einen Kleck Senf zugekriegt haben und nicht mal eine Serviette.
Großartige Ereignisse. Mein Highlight war, ich bin morgens um 5:30 geweckt worden, indem Dennis in Unterwäsche in der Küche saß, weil wir ja die Küche und Schlafzimmer gemeinsam waren. Ja. Und hallo! und voller Elan in einen gelben Tennisball gesprochen hat, was sich dann nachher herausstellte, als ich einen Tennisball, als ich aufgewacht, als ich dann richtig wach war nach dem Kaffee, habe ich kapiert, es war kein Tennisball on a stick, sondern es war sein gelbes Radio Fritz Mikrofon, was an seinem Laptop angeschlossen war. Mhm. Und er hat morgens um 5:30 irgendwie live, nachdem wir erst um 3 im Bett waren oder so, mit dem Radiosender telefoniert, um kurz von der Messe zu berichten und hat uns alle aufgeweckt damit, weil es halt einfach nicht anders ging. Er musste in dem gleichen Zimmer sitzen.
Ja, irgendwie auch in so einer Flugschleuse gepennt, ne? Da flog ja jedes Mal irgendwie alle 10 Minuten ein Flugzeug rüber und dann war irgendwie vor uns auch noch so eine Durchfahrstraße, also irgendwie Durchfahrtsroute für Lastwagen. Also es war unfassbar laut.
Und ich habe 2 Highlights. Ein Highlight war noch, ich bin einmal die Treppe runter und dann kam tatsächlich mir jemand entgegen und streckte mir unsere Patreon-Liebhaberkarte entgegen und wollte eine Umarmung. Das war ein sehr schöner, warmer und herziger Moment.
Stimmt, ich weiß, so ein richtiges Highlight habe ich irgendwie von der Gamescom dieses Jahr überhaupt nicht, weil ich fand die insgesamt in der Summe relativ, ja, schwach, weil man halt alles irgendwie schon so gesehen hatte. Es war natürlich, und aber wie gesagt, das haben wir auch in den einzelnen Folgen zur Gamescom mehrfach angesprochen, es ist natürlich immer ein cooles Fest und da ist immer viel los und es ist halt wie ein großes Klassentreffen. Aber so, dass ich jetzt sage, wow, da war jetzt irgendwas, was mich jetzt so völlig weggeblasen hat. Na wohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht Oculus Rift, ja, Alien. Das war ja so das Einzige, wo ich sagen kann, okay, das war eine coole Sache, weil es halt einfach irgendwas ist, was man halt einfach nicht in Worten, Bildern oder Fotos nachempfinden kann, sondern das kann man halt nur erleben, wenn man es wirklich mal selber ausprobiert hat. Und da wirklich dann Alien mal mit Oculus Rift zu spielen und selbst wenn es nur 2-3 Minuten waren, weil man halt auf diesen Präsentationen leider nie so viel Zeit hat, dann muss ich sagen, das war dann wirklich dann schon mein Highlight, einfach das mal auszuprobieren, weil das halt auch so die neue, erstmals diese neue HD-Version war, wo das Display deutlich besser war. Aber sonst muss ich sagen, gut, es war aber halt auch, das haben wir ja auch gesagt, die Gamescom 2013 mit irgendwie 2 neuen Konsolen und einem riesigen Batzen an neuen Spielen, die ist halt auch auf absehbare Zeit jetzt irgendwie schwer zu toppen. Es sei denn, es wäre nächstes Jahr irgendwie PS5 und Xbox One and a Half oder wie sie dann heißt, angekündigt werden.
Ja. Nee, aber es kommt vielleicht endlich mal wieder mal ein paar mehr Spiele. Ich glaube, die nächste Gamescom wird wieder ganz gut.
Aber natürlich gab es trotzdem ein Highlight, was wir jetzt auch nicht in die Vorschau schieben können. Ich habe es jetzt mal ausgelassen, aber ihr wisst alle, wovon ich rede.
Ja, leider.
Leider.
Hey, ich schreie mal nachts um 3 rum in unserem 2-Quadratmeter-Zimmer.
wo ich Twitter gelesen habe und dann Kerzen gerade plötzlich im Bett saß. Natürlich ist die Rede von PT.
Nicht nur du.
Ja, nicht nur ich. Also wahrscheinlich den ganzen Abend ist es wahrscheinlich quer, also in ganz Deutschland.
Das sind alles Silent Hill. Aber als du da, was, das ist Silent Hill, da muss man sich vorstellen, dass in der Nachbarschaft gingen die Autoalarm-Sirenen an, weil du so laut gebrüllt hast. Und von oben kam so ein Italiener so, shut up, bitte. Und es war
so ungefähr. So mit dem Besenstiel gegen die
Decke gehämmert. Ja. Und der Putz bröselte von der Decke. Und ja, so schön war das. Aber nein, ich kann es ja auch völlig verstehen, dass diese Aktion mit PT war halt einfach super geil, weil dieses, ja, das ist so ein neues Spiel von einem neuen Studio und ihr könnt euch jetzt die Demo runterladen. Das haben wir ja auch gesagt, dass das eine Sache ist, die viel, viel öfter passieren sollte. Dass es gleich nicht dieses Jahr irgendwann, sondern jetzt kannst du es runterladen, jetzt kannst du es ausprobieren, jetzt ist, im Idealfall gab es ja auch auf der Gamescom, jetzt ist das Spiel schon da. Sowas finde ich immer viel cooler als irgendwie lange Wartezeiten.
Super, super Ding, ey. Ist aber auch wirklich tatsächlich für sich gesehen auch ein ganz gutes Horrorstück geworden, so. Also mehr als wirklich als so ein Teaser, sondern funktioniert auch für sich in sich geschlossen unheimlich gut. Kann ich dringend empfehlen, wenn man mal 2 Stunden Zeit hat und man will sich mal so richtig einscheißen vor der Konsole. Unbedingt mal ausprobieren. Wirklich richtig gut. Mit minimalen Mitteln haben sie den maximalen Effekt erzielt und das wird heute auch tatsächlich, also ich wette mit euch, dass es quer durch alle Jahresberichte durchgehen wird. Das PT wird sehr positiv in Erinnerung bleiben, weil es einfach irgendwie subtiler Horror mit mega guter Grafik zusammen mit diesem PR-Stunt und dieser netten Überraschung war wirklich also das war meine größte Überraschung überhaupt dieses Jahr. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Bin ich sehr gespannt, was da nächstes Jahr, weiß ich nicht, in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich noch kommt irgendwie für Kojima. Wahrscheinlich hat PT so überhaupt gar nichts mit Silent Hill am Ende zu tun. Der erste Teaser, den man jetzt da irgendwie sehen konnte, ging ja in eine völlig andere Richtung. Es war wirklich extrem krasse Action irgendwie, die da eher abging. Also genau das Gegenteil von dem Playable Teaser. Ich bin gespannt. Also es freut mich aber, dass es jetzt in die Hände von Kojima geraten ist, weil wir haben ja schon in der ersten Rückblicksfolge so ein bisschen über Metal Gear und so gesprochen. Und was seine Werke halt eben halt auch ausmacht, ist, dass da so viele Rätsel drin sind, so viele Querverweise und so viel Geek-Kram. Und das, was bei Metal Gear aufgrund der Kriegsthematik vielleicht teilweise einfach nicht mehr so richtig funktionieren kann oder nicht mehr so gefahrlos funktionieren kann, weil es ja nicht diese... weil es ja mit so Themen verbunden ist, die ja schon ziemlich schwierig sind, kann bei Horror natürlich total perfekt sein. Also im Prinzip hat er ja die totale Narrenfreiheit und kann jetzt machen, was er will, ohne dass er sich wahrscheinlich die Finger verbrennt. Da bin ich mal extrem gespannt.
Und wir haben da auch eine Folge dazu. Haben wir auch sehr, sehr lange
drüber geredet. Stimmt. Ja. Ich bin da nicht so... Ich wundere mich. Eigentlich müssten wir uns wundern, wenn wir keine Folge dazu haben. Ne?
Ja, so wie die letzten zwei Folgen, wo ich mich gewundert habe.
Ja, PT, geiles Ding. Ist ja eh umsonst. Also kann sich, also wer die Eier hat, kann sich das ja total einfach mal jetzt unverbindlich runterladen und ausprobieren. Aber man muss das unbedingt im Dunkeln mit Kopfhörern spielen, sonst ist es ja witzlos. Sonst macht es ja keinen Spaß. Ist ein schönes Weihnachtsspiel. Der ganzen Familie. Hier ist eingerahmt Sacred 3. Ich frage mich gerade,
warum es eingerahmt ist, weil ich es gerade löschen wollte, nämlich.
Ach, du wolltest gerade auch gerade fragen, warum ist das denn da drin?
Ja. Aber das so, weil es so einen riesen Shitstorm gegeben hat, als das Spiel rauskam. Daran kann ich mich noch total gut erinnern. Ich fand es nämlich gar nicht übel. Ich habe aber auch Sacred 1 und 2 gar nicht gespielt und habe überhaupt nicht verstanden, warum die Leute so steil gegangen sind. Was da passiert ist, ist im Grunde genommen, dass die Entwickler einen Genrewechsel vollzogen haben. Das war halt nicht mehr so ein Diablo-mäßiges RPG, sondern ein mehr sowas wie Gauntlet. Und also ein reines Arcade-Gebratze. Und das hat die Leute so sehr aufgeregt, was sicherlich die Schuld des Publishers ist, weil sie das Ding halt Sacred 3 genannt haben, dass das ganze Spiel, also meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, in Grund und Boden kritisiert worden ist und niemand mehr gesehen hat, was es eigentlich war. Also deswegen wollte ich es eigentlich auch ganz gerne erwähnen. Also es ist so krass kritisiert worden, dass es sogar von der Webseite des Herstellers verschwunden ist, von Keen Games.
Boah,
die haben es echt irgendwann einfach runtergenommen von der Webseite, weil sie sich einfach ja damit komplett in die Scheiße geritten haben. Und dabei war das Spiel wirklich nicht schlecht. Es war halt einfach nur kein Diablo.
Aber den Fehler machen Publisher halt leider oft. Wir hatten es ja am Anfang auch mit dem Dungeon Keeper in der ersten Folge. Mhm. Das gleiche ist auch mit XCOM passiert letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit diesem Shooter, der da in XCOM angelehnt war, aber eben halt kein Strategiespiel war. Und das gleiche würde jetzt genauso passieren, wenn du irgendwie in irgendeine berühmte Marke halt komplette Genre änderst, aber einfach eine Zahl dranhängst. Weißt du, sowas wie Halo Wars oder sowas kannst du ja machen, dass du einfach mal Genres ausprobierst oder wie World of Warcraft eben und dann halt neue Genres damit etablierst mit einem neuen Namen. Mhm. Oder wir kommen jetzt auch noch dazu, die Borderlands wird ja zum Beispiel auch jetzt zu einem Telltale-Adventure. Das heißt aber dann halt einfach anders und nimmt nur das, was drumherum passiert mit. Und das Sacred 2D Gemetzelspielchen, das war auch gar nicht schlecht und da hat auch kein Fan aufgeschrieben, weil es von Anfang an klar war, das ist nicht Sacred 3. Da habe ich eine ganz andere Erwartung. Das hieß irgendwie Citadels of Sacred oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Haben wir auch mal besprochen, dieses
2D. Ja, mit der lustigen Roller. Orgelmusik.
Ja, genau. Und da war ja kein Shitstorm. Das war dann einfach so, okay, das dient als Überbrückung, bis dann wirklich Sacred 3 kommt. Und die Erwartungshaltung war halt riesig. Half-Life 3 darf auch nichts anderes sein als ein Ego-Shooter, weißt du? Denn wenn das jetzt ein Kart-Rennspiel wird, würden die Leute auch durchdrehen. Ist halt so. Und warum das
Ding wäre aber geil. Also den größten Troll, den Valve ja abziehen könnte, wäre, die machen irgendwie so Half-Life 3 und das ist dann aber ein iPad
Match
Clash 3 of
Game.
Clans.
Half-Life 3 ist ein Match 3-Game. Genau.
Ja.
Und das war halt einfach ein riesen Fauxpas. Also ich finde auch, das Spiel macht Spaß, wenn man zu zweit da durchrennt. Es hat ein paar komische Designentscheidungen, wie diesen seltsamen Humor, der halt entweder dich total trifft oder dir völlig unangenehm ist. Dieses Brechen der vierten Wand, was da versucht wird, das funktioniert bei mir überhaupt nicht bei diesem Art von Spiel. Aber es ist ein schön anzusehender Gauntlet-Klon. Da stimme ich dir überein, aber es hat halt mit Sacred, mit dieser Erwartungshaltung überhaupt nichts zu tun.
Nee, null, gar nicht. Also es wäre halt so, als wenn man jetzt umgekehrt sagen würde, wir machen jetzt aus Diablo ein Ego-Shooter oder so. Also es war wirklich, also es ist nicht, es ist absolut abwegig gewesen, dass dann irgendwie in irgendeiner Form Sacred, die hätten es irgendwie Sacred Doppelpunkt Untertitel irgendwas nennen sollen, damit den Leuten auch klar wird, das ist eine Art Spin-off, wie du sagst, ne? Und das hätte viel besser funktioniert. Wie bitte?
Redemption.
Redemption. Sacred Re-Redemption.
Nee, also haben wir damit besprochen, gibt es auch ausführlichen Cast,
genau, zu,
wo wir das auch nochmal ansprechen.
Mit Yagoda, die riesen Sacred-Fan ist und deswegen ja, Sacred 3 extrem gehasst hat.
Aber an der Stelle möchte ich kurz rübergreifen, kein Podcast, kein Jahresabschluss-Podcast, ohne nicht nochmal Diablo 3 zu erwähnen. Das sind wir unseren Fans schuldig. Diablo 3 kam nämlich auch im August endlich für die PS4 raus. Also die Next-Gen in Anführungsstrichen Version zusammen mit der ersten Expansion und war wie zu erwarten, müssen wir auch gar keine großen Töne zu verlieren, haben wir auch drüber gepodcastet, steuert sich einfach super geil mit dem Controller. Also ich liebe es mit dem Controller Diablo 3 zu spielen. Der einzige Nachteil war, dass man eben den lokalen Multiplayer, dass man immer warten muss, wenn der andere in diesem Ringmenü ist und man befindet sich halt wirklich oft im Menü, wenn man irgendwie Loot findet. Und man wird sehr viel Loot finden. Also von daher für Couchcore war es nicht so geeignet, aber so zum Singleplayer-Spielen war es super.
Stimmt. Also funktioniert auf der Konsole erstaunlich gut. Besser als erwartet. Ist eigentlich, also ich persönlich finde es eigentlich langweilig, aber wenn man es mit zwei oder drei Leuten spielt, wird das auf einmal spaßig, dieses Rumgesammeln. Es
funktioniert nicht rumlevel. Erstaunlich gut, sondern es ist das bessere Spiel auf Konsole.
Ja. Ja, das stimmt, ja.
Also da ist alles besser, da ist das Balancing besser, da ist die Steuerung besser. Es ist, also wenn man das spielt, dann fragt man sich, warum sollte man sowas mit Maus spielen? Weil das einfach irgendwie, es fühlt sich so natürlich. Nein, aber ohne Witz. Das
ist doch Kommentar-Clickbait hier, was du da machst.
Nein, aber also da gibt es sicherlich Leute, wo ich sage, die sind große PC-Fans und wenn die dann das mal auf Konsole gespielt haben, dann sagen die tatsächlich auch, ja, okay, muss ich schon zugeben. Gibt sicherlich viele Genres, die einfach mit Maus und Tastatur besser funktionieren, die auch auf dem PC gehören. Das streite ich ja überhaupt nicht ab. Aber bei Diablo, wenn man das einmal mit Controller gespielt hat, dann möchte man eigentlich nicht mehr mit Maus und Tastatur spielen. Und
auch völlig unverständlich, dass man es am PC nicht mit Gamepad spielen konnte, weil halt einfach die ganze UI dort nicht drauf ausgelegt war. Und genauso unverständlich, dass der Patch, der kam ja deutlich später erst am PC, der diese Loot-Geschichten irgendwie ausgebessert hatte. Das war ja bei der Version dann schon gegeben. Also das waren irgendwie zwei komplett unterschiedliche Entwicklungsstränge, die sich da, was die Patch-Zustände anging.
Ja. Jetzt haben wir hier was auf der Liste stehen, das hast du ja sowieso schon vorhin bei der kleinen Schweinerei angesprochen, nämlich The Walking Dead Season 2.
Genau, hat auch sein finales Ende gefunden. Gespielt, die Season 2?
Ich? Du warst gerade kurz weg, deswegen habe ich
Ob ihr die Season zu Ende gespielt habt, die zweite?
Nee, ich habe die noch nicht mal angefangen. Ich habe überhaupt gar kein Telltale-Spiel dieses Jahr gespielt, schockierenderweise.
Daniel?
Ich habe die erste Episode gespielt, weil ich habe es auf der Vita und ich hatte komischerweise, ich weiß nicht warum, ich hatte extreme Probleme mit dem mit der Helligkeit auf der Vita. Also es ist sehr, sehr, also das war so dunkel, das Spiel, und ich habe keine Möglichkeit gefunden, es heller zu machen, dass ich da irgendwie nicht irgendwie im Bus spielen kann oder so, weil da sehe ich einfach zu wenig und deswegen habe ich jetzt bisher nur die erste Episode geschafft. Aber die fand ich eigentlich ganz okay. Mhm. Liegt aber vielleicht auch daran, und das ist vielleicht der Unterschied zu was Micha dann irgendwie gesagt hat mit Wolf Among Us und so, wenn dir halt alle erzählen, das ist das Geilste, was es gibt, dann bist du zwangsläufig enttäuscht. Und wenn dir halt alle erzählen, ey, die zweite Season ist so schlecht von Walking Dead, dann erwartest du halt das Schlimmste und dann spielst du und sagst, ach, eigentlich ganz nett. Und ich glaube, so ging es mir jetzt, dass ich nach der ersten Episode sage, also habe ich jetzt keinen krassen Qualitätsabfall gemerkt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht oder ob das dann wirklich noch so viel schlimmer wird.
Also ich fand die zweite, haben wir oft genug drüber gesprochen auch, ich fand es eine komische Entscheidung. Die erste Episode fand ich noch okay und danach ging es aber meiner Meinung nach bergab, vor allem weil es im direkten Vergleich, weil es ja wirklich parallel übers Jahr immer lief. Wolf Among Us hat mich immer voll begeistert und dann kam wieder die Walking Dead Episode und dann dachte ich jedes Mal nur, ach, naja, ob sie das noch rumreißen, das Lenkrad, ich weiß es ja nicht. Aber es hat sehr viel schönen Gesprächsstoff gebracht für sehr viele lange Folgen, wo wir sehr ausführlich darüber reden, über diese Designentscheidung, dass man eben mit ihr als Charakter direkt spielt, mit dem kleinen Mädchen, was ich immer noch fragwürdig finde. Und das wurde leider auch zum Ende dann.
Warum? Weil es eine Frau ist, oder was?
Das ist ja, echt, was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Ich habe auf den Tisch gehauen.
Ja. Nur weil du wieder keine weibliche
Hauptcharaktere sitzt hier, spiel doch du Jung.
Aber es hat zumindest in der letzten Episode für sehr viel nochmal Emotionen gesorgt. Also das kann die Serie auf jeden Fall. The Walking Dead hat auch in der zweiten Staffel wieder sehr viele Momente, wo die Emotionen aufkochen werden, weil man sich so oder so entscheidet. Also von daher freue ich mich trotzdem, auch wenn mir die zweite Season jetzt nicht so gut gefallen hat. Ist wie bei so einer TV-Serie, dass man sagt, ja, aber die Staffel 5 von Next Generation war besser als die dritte. So war das jetzt hier auch. Die war immer noch gut auf einem hohen Niveau, schwächer als The Wolf Among Us. Aber ich freue mich auf die Season 3, weil ich hoffe, so wie es jetzt aufgehört hat oder wie mein Ende war, dass ich sehr, sehr zuversichtlich auf die dritte Season gucken werde. Und da bin ich mir relativ sicher, dass es da noch lange weitergeht bei The Walking Dead, weil das von der Comicserie an sich ja auch schon so eine Endlos-Soap drauf ausgelegt ist. Von daher glaube ich, dass Telltale dieses Zugpferd noch ein bisschen reiten wird.
Counter-Spy.
Mhm.
Habe ich nicht gespielt.
Ich wollte es spielen, aber ja. Dann war irgendwie der Zeitpunkt vorbei und dann habe ich auch gedacht.
Ach, ja, da war es zu alt. Alles, was älter als 4 Wochen ist, spiele ich eh
nee, aber ist tatsächlich so eine Sache, dass ich jetzt sage, okay, wenn ein Spiel, was ich jetzt vielleicht nicht mehr zwangsläufig für den Cast spielen muss, da kommen wir dann vielleicht auch noch später nochmal dazu, wenn wir irgendwie über diesen viele Druck durch die vielen Folgen und sowas sprechen. Ja, aber das war so. Das musst du dann nicht mehr unbedingt spielen. Wenn du es jetzt nicht für den Cast dir anschauen musst, dann spielst du lieber was anderes, wo du dann vielleicht drüber casten kannst. Und dann war irgendwie der Zeitpunkt vorbei. Und dann kommen so viele andere Sachen. Und dann kam der Herbst und dann war eh aus mit Zeit. Und dann ist es einfach an mir vorbeigegangen.
Ja. Also Counter-Spy wollte ich auf jeden Fall spielen, weil es mich sehr angesprochen hat. Ich habe die Screenshots gesehen und dachte, geil, ein Metroidvania im Stile von No One Lives Forever. Also so für diesen grafischen Stil, so dieses etwas ulkige 60er-Jahre Comic-Stil, was so diese Agenten-Persiflagen einfängt. Und das macht's auch, aber es ist leider kein Metroidvania. Es sieht nur so aus wie so ein Metroidvania-Spiel. Es ist ein Permadeath-Schleicher, wenn man es irgendwie so sagen kann. wobei Permadeath auch nicht ganz stimmt, aber du hast, es nimmt so Elemente aus so Permadeath-Spielen raus, indem die Level zum Beispiel zufallsgeneriert sind, was ich sehr schade finde, aber in sich dann auch wieder ein bisschen stimmig ist. Und du versuchst halt möglichst, die Mechanik erkläre ich ja ausführlich in dem Podcast, aber es macht auf jeden Fall Spaß, aber es war ein komplett anderes Spiel, als ich eigentlich erst erwartet hätte. War dann aber trotzdem nicht enttäuscht, sondern das, was es dann sein wollte, das macht es eigentlich auch ganz gut. Hatte so ein paar kleinere Schwächen, aber insgesamt hatte ich da sehr viel Spaß mit. War ein schönes kleines Ding, auf jeden Fall erwähnenswert, weil es sehr viel neue Spielmechaniken ausprobiert oder neu zusammenbringt, die man so noch nicht erwartet hätte. Sollte man mal einen Blick drauf werfen oder mal den Podcast anhören. Ja. Das war dann auch der August, oder?
Das war der August, ja, kam noch Meteorodux raus, ist aber eh so genial, wer das nicht gespielt hat, macht den Podcast bitte sofort aus.
Oh, ja, dann muss ich mal los hier.
Nein, ganz kurz, war halt einfach die zusammen, es sind 1 und 2 Metro, also 1 und 2 Metro, deine hilf mir mal, wie hießen die nochmal, die Jahreszahlen?
Metro 2033 und Metro Last Light.
Genau. Beides sehr, sehr gute Spiele. Der erste Teil sogar in einigen Aspekten nochmal general überholt. Da merkt man den Sprung auch nochmal ein bisschen größer bei dieser HD-Neuauflage. Super Spiel. Uneingeschränkt zu empfehlen.
Ja, für mich sind die Metro-Spiele auch die besten Singleplayer-Shooter der letzten Konsolengeneration.
Vor allem, wenn man die Bücher gelesen hat, dann ist es auch nochmal ein echter Mehrwert. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Aber alle, die.
Es war ja klar, dass.
Aber nur der Metro Last Light basiert übrigens gar nicht auf dem Buch.
Nee, das ist
aber auch für Leute wie mich dann spielbar.
Ist aber auch tatsächlich da aber trotzdem interessant, weil irgendwie greifen sie so viele Elemente aus dem Universum auf und interpretieren das auch sinnvoll. Also es ist einfach irgendwie, also es ist mit Würde und Respekt behandelt worden, habe ich mir sagen lassen.
Und das ist eins der schönen Beispiele, wo ich so eine HD-Kollektion zum Beispiel super finde. Also Metro hat es absolut verdient, nochmal in HD aufgelegt zu sein und das als Sammlung diese beiden Spiele nochmal neu kaufen zu können, ist doch eine wunderbare Gelegenheit, oder? Wenn man die da bis dato verpasst hatte, finde ich das super, wenn solche Spiele nochmal als Bundle erscheinen. Genauso wie die Halo Master Collection oder so. Ist doch eine super Sache.
Bei einem Spiel, wo man sich sowieso fragt, warum das überhaupt auf den Markt gekommen ist, ist Destiny. Das ist dann im September direkt rausgekommen. Ja, ey, also Alter. Also für mich dieses Jahr also so ziemlich das größte Ärgernis, komischerweise, obwohl ich in den ersten Stunden so ein bisschen das Gefühl hatte, Spaß zu haben. Destiny ist...
das Gefühl hatte, Spaß zu haben.
Ja, also für mich...
Also deine größte Enttäuschung.
Ey, das ist so eine mega Verarsche. Also ich glaube, ich kann mich gar nicht entscheiden, ob Sonic schlimmer war oder Destiny. Aber das Ding ist...
Nee, also da muss man aber... Also aber da muss ich jetzt aber einschreiten. Also das ist jetzt wirklich... Destiny ist eine mega Enttäuschung, was das komplette Universum angeht, was die Story angeht, was das einzelne quasi wie, was da drin ist, angeht. Vom Gunplay ist das Spiel hervorragend. Mhm. Also das, die Shooter-Mechanik
ist
und
nicht
das,
kaputt oder so. Ja.
Genau, das macht weiterhin Spaß. Und auch, was ich dem Spiel sehr hoch anrechne, was leider immer irgendwie herunterfällt bei der Kritik, ist dieses die nahtlose Verknüpfung. Also du kannst ohne Probleme ins Spiel reinjoinen, es klappt sofort. Du kannst irgendwie zusammen rumlaufen, kannst ein bisschen quatschen, dann machst du vielleicht irgendwie was zusammen oder gehst in einen dieser Spezial, in diese Strike-Missions rein oder auch nicht. Das fand ich total cool, dass einfach diese nahtlose Vermischung, dass das problemlos geklappt hat. Und das muss man auch mal Destiny zugute halten. Der Launch, obwohl das wohl eins der meist erwartetsten und gehyptesten Spiele des Jahres war, hat... Klar waren die Server mal kurzzeitig irgendwie ein bisschen schwer zu erreichen. Dann hat es halt ein paar Minuten gedauert oder so in den ersten 48 Stunden. Aber im Grunde haben die das wirklich sehr gut hinbekommen. Und das sind also Sachen, wo ich sage, okay, aus technischer Sicht kann ich denen keinen Vorwurf machen. Das haben sie hervorragend hinbekommen. Was sie halt überhaupt nicht hinbekommen haben, ist diese ganzen MMO-Aspekte, wo man dann halt sagt, also wo ich einfach von einem Spiel wie Destiny erwartet habe, wieso kann ich denn nicht tauschen? Wieso kann ich nicht handeln? Wieso ist irgendwie dieser Turm, was soll das denn, dass ich da mit anderen Spielern irgendwie rumlaufe gemeinsam, aber ich kann nichts mit denen machen, kann nicht interagieren. Also außer halt winken, toll. Und tanzen. Ja, also das hat mich extrem geärgert. Und was mich auch geärgert hat, ist, dass diese Raids, die ja wohl angeblich wirklich cool sein sollen, dass die, weil die brauchen Teamplay, da musst du mit mehreren Leuten über mehrere Stunden gut zusammenspielen. Da gibt's Rätsel zum Lösen. Es gibt da offenbar tatsächlich Rätselelemente, wo du irgendwie Level-Aspekte irgendwie richtig lesen musst und oder irgendwie Schieberätsel. Ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Ich habe es mir nicht angeschaut. Aber da loben sich ja, also überschlagen sich alle mit Lob für diese nicht die Strike-Mission, sondern diese Raids. Aber das Problem ist, die kannst du halt nur erreichen, wenn du Level 30 bist. Und um da hinzukommen, musst du so ewig viel repetitives Grinding machen, dass ich sage, okay, also erstens habe ich da keine Zeit für. Und zweitens, wieso wird denn der coole Teil von dem Spiel so weit hinten im Endgame versteckt, dass ihn einfach 90% der Spieler nie sehen werden? Und das ist doch einfach eine Design-Fehlentscheidung.
Ja. Ich fand es langweilig. also ich technisch ist es natürlich sauber. Aber für mich ist das so ein Beispiel von der zerpflückten Vision. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich finde, ich habe schon Respekt vor Bungie. Ich glaube auch, dass die einfach eine Wahnsinnsidee für dieses Spiel hatten und einfach so geiles Zeug noch irgendwie auf dem Schreibtisch liegen haben und an dem Pinwänden und sich gedacht haben, boah, das wird ein richtig fettes Ding und das machen wir mal, das lösen wir uns vom Halo-Universum, um mal unseren eigenen Science-Fiction-Kram so richtig durchzuziehen. Eigentlich können wir wieder machen, was wir wollen. Und irgendjemand ist dann gekommen und hat gesagt, ja, wisst ihr, wir brauchen diesen 10-Jahres-Plan und dann macht man aus diesem ganzen Zeug hier statt einem 3 Spiele und dann machen wir ganz viele DLCs noch draus.
Ja, aber die haben es kaputt gemacht.
Wir wollten doch eigentlich hier diese 30 Level und die 30 Karten hier direkt hier in dieses Spiel. Nee, es bringt mehr Geld, wenn wir hier diese ganzen DLCs alle auskoppeln und dann 14 Euro verkaufen.
Selbst wenn das Problem gewesen wäre, was Daniel gesagt hat, diese eigentlichen MMO-Aspekte, die fehlen halt irgendwie trotzdem. Also Das Einzige, was bei diesem Spiel wirklich gut funktioniert, ist die Optik. Die ist richtig geil und die Welt, die angedeutet wird, ist eigentlich auch geil, aber allein die Tatsache, dass zum Beispiel dieses, du siehst irgendwas und dann so, hey, wenn du wissen willst, was das ist, geh auf unsere Webseite oder in die Companion-App und schau dir diesen Texteintrag dazu ein. Im Spiel hast du leider keinerlei Möglichkeiten zu erfahren, was das sein soll. Es ist so eine absurde Idee, die echt nur Schreibtischtäter irgendwie vollbringen können, oder? Wo man sagt, wir müssen hier die cross-mediale Connection aufrechterhalten,
den User-Transfer
Transfer.
Es ist einfach, eine ätzende Spielerfahrung. deswegen dieses, weil schießen kann man in diesem Spiel ganz hervorragend.
Natürlich. Ja, schießen ist ja, toll.
Schießen ist super, aber ich kann halt auch in Sonic auf eine Taste drücken und dann springt der Typ. Aber es kommt ja natürlich auch auf das Ganze drumherum ein. Wo springt man drauf? Wo schießt man drauf? Wo läuft man durch? Wo schießt man sich durch?
Aber es wird wahnsinnig viel noch gespielt. Immer wenn ich in meine PSN-Liste gucke, mindestens zwei Leute spielen immer noch Destiny.
Also da muss irgendwas sein.
Das hat auf jeden Fall noch eine sehr starke Sogwirkung, scheint es trotzdem noch zu halten, wenn man diese Zeit investiert, den Grind aufrechtzuerhalten, um diese seltenen Sachen zu finden. Ja. Weil die Loot-Problematik war ja auch was die Leute anscheinend nicht verstanden haben, wenn man Bungie glauben mag. Wie das Loot-System funktioniert, scheint ja keiner verstanden zu haben, außer denen selber.
Also ich verstehe es auch gar nicht. Ich meine, so viele gute Spiele dieses Jahr und die Leute spielen etwas, wo sie sich die ganze Zeit im Kreis drehen. Also ich meine,
dürfen sie doch.
Dürfen sie natürlich, aber ich verstehe so diesen Sog, ich persönlich überhaupt gar nicht, weil es gab so, weil du ja wirklich nur im Prinzip diese ganze Kalkulationspunkteleiter irgendwie weiter hochgehst. Mehr ist das ja gar nicht. Du bekämpfst ja am Ende immer noch dieselben Gegner. Es sind ja immer noch die Magier und die Zauberer und wie die alle heißen, die Gnome. Nur, dass die halt eben stärker sind. Und das ist ich verstehe es nicht. Egal, auf jeden Fall.
WoW wird nach 10 Jahren auch noch gespielt. Gut, da kann man jetzt sagen, klar, das ist viel sozialer, da kannst du viel mehr tauschen und handeln und interagieren. Aber trotzdem, also ich habe einen Kumpel, der alle paar Monate sagt, ach, ich fange jetzt einen neuen Charakter an und level den nochmal hoch in WoW. So, das macht er immer mal wieder und er kommt nicht los von diesem Spiel. Und ich glaube, das darf man dann irgendwie nicht unterschätzen, dass Destiny ist ja ziemlich lange nicht irgendwie vor der Lebensdauer und vor dem Umfang eines WoW im Vergleich. Aber trotzdem darf man da nicht unterschätzen, dass das auch einfach halt Spaß macht, so immer mit den gleichen Leuten und dann quatscht man halt so ein bisschen und dann macht man hier noch einen Raid zusammen und macht da noch was und man trifft sich halt abends in der Gruppe. Also das funktioniert ja schon wirklich gut. Und wenn du da halt einfach einen festen Freundeskreis hast, die das spielen, kann ich schon verstehen, dass man da öfter mal hin zurückkehrt. Aber grundsätzlich und außerdem der Multiplayer kommt ja auch noch dazu. Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass halt einfach, wenn du so argumentierst, kannst du ja auch sagen, ja, warum spielen Leute irgendwie 500 Stunden Call of Duty? Da ändert sich ja auch nichts nach 3-4 Stunden hast du alle Karten gesehen und dann nach 15 Stunden hast du deinen Charakter auf Maximum und dann drückst du das Knöpfchen, um den zu resetten und dann spielst du halt Prestige Level 1 und schaltest alles nochmal frei. kann man genauso sagen, ja, warum machen denn Leute sowas? Diese Sogwirkung kann ich nicht verstehen.
Gab's da nicht irgendwie verschiedene Spielertypen auch,
ja. Gab's da nicht irgendwie ein Musikvideo jetzt mit irgendeinem Beatles-Typen?
Ja.
Paul McCartney.
Irgendein Beatles-Typ.
Sehr schön. Ach, Paul McCartney war das, ne? Genau.
Ja. Also das war irgendwie auch so eine komische PR-Aktion, habe ich auch nicht genau verstanden, was das sollte, aber gut.
Destiny ist schon ganz witzig, wenn man mal so drüber nachdenkt.
Aber ich glaube, unfreiwillig.
Unfreiwillig, genau. Aber was nicht witzig ist und was wirklich auch richtig cool und definitiv ein Highlight war, habe ich jetzt auch endlich mal gespielt, Vanishing of Ethan Carter. War richtig cool, fand ich.
Ja, ganz kurz noch, ich habe auf jeden Fall noch vor zu Destiny, wir werden noch mal einen Langzeit-Destiny-Podcast machen. Ich werde noch mal 2-3 Leute schnappen, die Destiny die ganze Zeit gespielt haben, um diesem Phänomen noch mal auf die Schliche zu gehen, weil es mich einfach persönlich interessiert, was die Leute daran hält. Nur so als kleines Preview für 2015, für einen Brunch.
The Vanishing of Destiny Experience Points. Ist ein großes Mystery. Ist wirklich ein schönes Mystery-Krimi Adventure, was mir unheimlich gut gefallen hat. Ich bin interessanterweise erst so richtig durch den Bericht von Dennis heiß geworden, der bei Fritz so einen kleinen Videobeitrag dazu gemacht hat und der war halt extrem begeistert. Da dachte ich so, was ist denn hier los? Und hab das dann gespielt und es gibt's leider bisher nur für den PC kommen soll, aber glaube ich nächstes Jahr auch für die PS4 kommen und ist Daniel, glaube ich, ein echter Geheimtipp.
Siehst du, Daniel, wir podcasten das ganze Jahr und Micha wird auf das Spiel des Jahres von dir aufmerksam durch ein Dennis-Radio-Format.
Ja, also ausgerechnet Dennis, das ärgert
mich noch mehr. Dennis. Ausgerechnet, ja.
Solange er nicht Tim gesagt hat.
also ich muss sagen, Vanishing of Ethan Carter hat mich rückblickend dann doch eher enttäuscht, weil es wirkte für mich eher wie so eine Technik-Demo, die sicherlich grafisch das eindrucksvollste Spiel des Jahres darstellte, aber inhaltlich war mir dann doch ein bisschen zu wenig geboten und ich fand auch so ein paar Aspekte, mir war die Welt dann einfach doch ein Tick zu offen und zu leer, als dass man da irgendwie sagen könnte, die hätte mich jetzt so wirklich gepackt. Ich hatte ganz oft Angst oder das Gefühl, ich laufe jetzt an irgendwas Wichtigem vorbei. Und dann war mir aber nie sicher, ist halt jetzt dieser Wald einfach so da, weil er halt cool aussieht, oder muss ich da jetzt noch was mitmachen? Und ich hatte da zum Glück kein Problem, aber Manu, wenn ich mich richtig erinnern kann, du bist ja sogar an dem ersten Rätsel komplett vorbeigelatscht und musstest dann nochmal zurück und so.
Die gesamte Map musste ich zurück, genau.
Ja. Und das ist halt einfach irgendwie, also es ist schon cool und es ist auch zum Glück nicht so lang. Also das heißt, man ist da in drei, vier Stunden ist man durch, ne? Mhm. Aber
wenn man nicht dran vorbeiläuft an so Sachen.
Wenn man nicht dran vorbeiläuft, ja. Aber ich fand's trotzdem nicht so cool, wie ich am Anfang dachte, dass es werden könnte, als ich die ersten paar Szenen gesehen hatte und mich diese Krimi-Ermittlungsstory dann so interessiert hat. Aber trotzdem sicherlich kein schlechtes Spiel.
Auf jeden Fall eine perfekte Basis von der Engine jetzt auch für People Can Fly, die das Spiel gemacht haben, die diese Engine gemacht haben.
Das ist nicht People Can Fly, das ist doch die Astronauts, weil People Can Fly ist ja das ehemalige Studio, wo die rausgegangen sind.
Ja.
Get your facts right.
Ja, aber halt die Leute, die People Can Fly waren. Ein Teil, großer Teil davon, du weißt schon, was ich meine.
Wenn du hier Quatsch erzählen willst, dann geh zu Fritz.
Auf jeden Fall freue ich mich, was mit dieser Engine noch passieren wird, weil ich bin da ganz bei dir, brauche ich jetzt nicht wiederholen, mir ging es ganz genauso, ja, haben wir auch ausführlich besprochen in dem Podcast, aber das, was dort technisch geboten wurde, war wirklich umwerfend, selbst auf meiner alten Mühle hier sah das noch fantastisch aus und ich bin sehr gespannt auf die PS4-Version, was die da rausholen können, weil diese Technik, die du dann auch da nochmal beschreibst, du hast dich ja ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt gehabt, mit dieser Fotogeschichte, gell? Ich weiß den Namen nicht mehr.
Fotogrammetrie.
Ja, genau, dass die Fotos machen und die dann zu 3D-Objekten werden und so weiter. Die ist wirklich vielversprechend und für mich war es leider auch nicht mehr als eine Tech-Demo. Ein bisschen mehr, weil es von der Stimmung her sehr, sehr schön war, aber insgesamt dann doch zu wenig, was man sich eigentlich versprochen hätte. Ja. Aber im Gegenzug dazu gab es parallel ein Spiel, was ich gespielt habe, was dann genau diese Erwartungen auch wieder erfüllt hatte, die ich eigentlich an Ethan Carter hatte, nämlich Sherlock Holmes. Das die Neuinterpretation sozusagen von dieser Serie. Da gab es schon ein paar davon, aber es war die erste mit einer neuen Engine, die dann eben auch auf der PS4 und der Xbox One lief. Und was zum ersten Mal in dieser 3D Third-Person-Ansicht, oder ich weiß nicht mehr genau, wie waren die Vorgänger, die habe ich nicht gespielt, die waren eher so Point-and-Click-Adventure-mäßig, gell?
Da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich auch keine Vorgänger gespielt habe.
Die sind schon Adventures, die waren natürlich nicht von der Steuerung Point-and-Click, aber würde man mit einer bösen Zunge natürlich so sagen.
Ja, aber auf jeden Fall war es eben eine jetzt 3D-Variante. Ja.
Genau, also die waren vorher aber auch, also gut, die ganz frühen Sherlock Holmes-Spiele, die waren schon mit diesen vorgerenderten Hintergründen natürlich, aber das ist ja jetzt zum ersten Mal gewesen jetzt bei Crimes and Punishments, dass die da so richtig technisch auf den Putz gehauen haben und sich da auch tatsächlich die Unreal Engine nochmal lizenziert haben und so. Und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil so schöne, detaillierte Hintergründe sieht man eigentlich in einem 3D-Adventure selten.
Die Welt war super, ja.
Die Welt war fantastisch. Also, gebe ich dir, also jetzt nochmal in Bezug auf Vanishing und so, stimmt, also natürlich, Sherlock Holmes, es ist sehr viel klassischer Krimi und die Struktur ist auch ganz interessant, weil ich glaube, da waren mehrere Episoden auch direkt auf der Disc mit drauf. Also, sie hätten es auch genauso gut als Episodenformat irgendwie veröffentlichen können, aber sich dann zum Glück dazu entschieden, das alles dann in ein Spiel zu packen, was ich natürlich befürworte. Und das ist eigentlich ganz geil, weil man kann dann immer so, ich weiß nicht, wie lange gingen die Fälle? 2-3 Stunden oder so gegen einen Fall?
Ja, die waren so Abend, so Filmspül. Man konnte gut dabei abspülen. Was?
Es war sehr angenehm. Also man konnte sich das halt auch tatsächlich so einteilen, dass man dann einen Abend eine Episode spielt und es war dann in sich geschlossen. Und natürlich gab es, also weil es ja dieselben Charaktere waren, dann immer wieder mal so kleinere Querverweise oder sowas. Aber jetzt nicht in Bezug auf den Fall, sondern eher auf die Figuren und Charaktere. Aber das war super. Also mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Hat mich auch, ich habe es vor einem Jahr auf der Gamescom 2013 gesehen und dachte damals schon, das ist ja cool. Aber habe irgendwie immer so die Befürchtung gehabt, dass sie dieses Krimi-Konzept auch komplett verkacken. Aber das hat mir bei Sherlock Holmes Crimes and Punishment sehr gut gefallen, dieses Investigative.
Das Krimi-Konzept war ja auch zum Beispiel besser als bei L.A. Noire, weil es halt wirklich... Oh, ja. Du hast dich erstens wie ein Ermittler gefühlt, du konntest Hinweise übersehen und dementsprechend auch zu falschen Rückschlüssen kommen. Und das war so, dass man, da haben wir auch im Cast drüber gesprochen, Manu, dass du halt teilweise bei deinem ersten Fall wenn du da nicht alles gesammelt hast, am Ende total überrascht bist, dass du zur falschen Lösung gekommen bist. Das musst du im Prinzip ja erstmal durch Trial and Error rausfinden, dass du wirklich, nicht wie bei einem anderen Spiel, wo du dann oft halt sagst, ja gut, wenn du nicht auf die richtige Lösung kommst, dann geht's halt einfach so lange nicht weiter, bis du die richtige Lösung hast. Und das ist halt bei Sherlock Holmes überhaupt nicht so, sondern da hast du am Ende, kannst du auch dann die Zusammenfassung sehen und sagst, oh, ich habe den Falschen überführt oder ich habe irgendwie nur 10 von 15 Hinweisen gefunden und das fand ich halt sehr cool, dass man da irgendwie bis zum Ende nicht weiß, ob man mit dem Ganzen, was man da ermittelt hat, und umso höher ist die Belohnung, wenn man es dann wirklich geschafft hat.
Ja, also, und es gab halt auch keinen wirklich richtig oder falsch, sondern du konntest es auch einfach so akzeptieren, weil du bist ja Sherlock Holmes, du hast den jetzt überführt und dann ist das auch in deiner Geschichte richtig. Man konnte dann zwar noch spickeln, was die Autoren für richtig hielten, aber es war nicht falsch oder so.
Ja, aber es ist natürlich dann nicht Kanon, weil es waren ja auch wirklich echte Sherlock Holmes, also aus den Romanen mit dabei. Und wenn man die kannte, dann wusste man halt auch, dass bestimmte Fälle so und so eben ausgehen oder gelöst werden. Und das war dann schon, in Anführungsstrichen, die richtigere Lösung, weil dann ja schon am Ende dann auch so ein grüner Haken kam. Und beim anderen hast du halt gesehen, war dann irgendwie ein rotes Kreuz und du wusstest, okay, ich habe es nicht, aber ich kann es trotzdem akzeptieren, so wie ich es gelöst habe.
Das einzig Negative daran fand ich, dass du diese Hinweise auch, also manchmal hatte man eben auch andere Rückschlüsse, die trotzdem richtig waren, du konntest sie aber nicht auswählen oder nicht dem Spiel mitteilen, weil du halt die eine Gabel in der Küchenschublade nicht gefunden hast, wo ein Tröpfchen Blut dran klebte oder so, obwohl du aber auch aus anderen Aspekten heraus eigentlich schon wusstest, dass das der Blablabla war. Das war ein bisschen blöd, aber das ist halt immer so diese Grundprobleme von Mechanik. Ja. Das war dann halt einfach so gegeben, wie bei Adventures auch. Du kamst halt erst weiter mit dieser Schlussfolgerung, konntest du erst einloggen, wenn du dieses Hinweisteil hattest. Aber du konntest auch immer nachgucken, wie viel fehlt dir noch. Also es war trotzdem dadurch ein sehr lineares Spiel, aber es war ein super unterhaltsames Spiel. Es war ging so in die Telltale-Ecke, aber auf einer ganz anderen Art und Weise, was die Erzähltechnik angeht.
Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, sogar einer der schönsten Kommentare in diesem Jahr. Und zwar hat da einer dann untergeschrieben, ich habe mir deswegen euren Podcast gekauft, um es mit meiner Frau zusammen zu spielen. Und die spielt normalerweise überhaupt nicht mit mir zusammen Konsole. Mhm. Und jetzt freut sie sich jeden Abend drauf, so ungefähr, dass wir das da weiterspielen können, weil sie einfach diese Fälle so spannend findet und weil es halt auch Spaß macht, zusammen zu ermitteln. Und das fand ich eine sehr schöne Geschichte, dass wir es möglicherweise mit diesem Cast geschafft haben, eine Ehe noch zu besser zusammenzubringen. Ja, so weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber zumindest es zu schaffen, dass diese zwei Leute einfach zusammen Spaß an Videospielen haben, was sie vielleicht nicht gehabt hätten, wenn wir das nicht ausdrücklich erwähnt hätten, dass es auch ein Spiel ist, wo man auch beim Zuschauen einfach Spaß hat, wo man auch selber einfach mal, wenn man selber einen spielen möchte, aber problemlos den Controller weitergeben kann, weil man macht ja nicht viel, außer ein paar Knöpfchen drücken, ein bisschen rumlaufen, sondern es ist eher das Ermitteln, das Spannende, und dann diskutiert man halt und sagt, ja Moment, aber so könnte das doch auch sein, und dann müssten wir aber den und den nochmal befragen oder wir müssten dann den Zeugen nochmal ins Kreuzverhör nehmen, um dann zu checken, ob dann sein Alibi hält oder sowas, und wenn man das einfach zusammen da rätselt, ist es wirklich eine schöne Beschäftigung und da muss gar nicht jeder selbst spielen.
Und wer weiß, dieses Spiel ist zwar noch keine 9 Monate alt, aber vielleicht haben sie nach dem Spiel auch ein Baby gezeugt. Aber hoffentlich kein Murasaki-Baby. Boah, Mörderüberleitung.
Mörderüberleitung. Und ich wollte eigentlich noch was zu Sherlock sagen, aber egal.
Ja, dann mach.
Was ich noch einwenden wollte, jetzt wo ich den BBC Sherlock und Elementary gesehen habe, also zwei sehr moderne Sherlock-Interpretationen, die in der heutigen Zeit spielen. Ich fände mal ganz geil, wenn die Leute, die jetzt Crimes and Punishments gemacht haben, so erstmal in die Gegenwart versetzen würden. Würde ich gerne sehen.
Ich hätte das gern mit der BBC-Lizenz. Das finde ich total super.
Weil auch Elementary fand ich langweilig. Einblendungen
und so.
Mir nicht gefallen.
Aber so generell sonst moderne, finde ich, also weil diese Krimispiele, die in der Gegenwart spielen, die ja meistens sowieso auf so Fernsehlizenzen wie CSI oder so beruhen, die fand ich eigentlich alle eher suboptimal, aber so, das hätte jetzt ja wirklich das Potenzial, mal so ein richtig spannendes Krimispiel zu sein und trotzdem das Ganze zu modernisieren. Und wenn man sich mal vorstellt, dass also sowohl in Elementary und in dem BBC Sherlock gibt's ja, hat er Zugriff auf ein Smartphone und auf das Internet und viele Sachen machen ja irgendwie auch viel mehr Sinn mit Watson. Finde ich geil, würde ich jetzt gerne mal sehen. Also, wenn jetzt irgendjemand hier zuhört.
Von People Can Fly? Nein, das habe ich.
So, jetzt aber zum Murasaki-Baby, super.
Ja.
Schön. Tolles Spiel.
auch so ein bisschen, dass ich ein bisschen höhere Erwartungen hatte, aber...
Ja, weil deine Finger zu groß waren.
Ja, nein.
Doch.
Es war für den Touchspiel, hat schon sehr viel richtig gemacht, aber es hat auch einfach ein paar nervige Elemente gehabt, aber spielt alles gar keine Rolle, weil die Atmosphäre und die Stimmung und das Artdesign von diesem Spiel ist so traumhaft toll, dass ich über so ein paar blöde Rätseleien und Schiebedinger irgendwie dann auch gut hinwegsehen konnte. War vielleicht ein bisschen kurz insgesamt so, aber es war eins der bemerkenswertesten oder erinnerungswürdigsten Momente, die man in so Spielen erleben kann, auf jeden Fall dieses Jahr.
Richtig. Und halt mal was für die Vita endlich mal wieder. Ne? Ja. Also, das ist
was Exklusives vor allem.
Ja, genau. Also und auch was, wo ich sage, okay, da sind die Fähigkeiten der Vita auch mal halt wieder eingesetzt. Das kommt halt leider immer seltener vor, sondern meistens hast du halt nur irgendwelche Ports von Indie-Spielen, was auch okay ist, um Gottes Willen. Viele Sachen wie so Luftrausers oder so spiele ich auch gerne auf der Vita. Da habe ich auch kein Problem mit. Aber da sind halt jetzt die Sachen, die Vita halt exklusiv kann, mit Touchscreen vorne und hinten und so Zeugs und Kamera einsetzen. Das geht halt bei vielen Spielen dann nicht. Und da ist halt Murasaki Baby, so wie Tearaway, ein schönes Beispiel, was halt geht auf der Vita, wenn man möchte, so ungefähr. Und, ja, also wer eine Vita hat, der kommt da auf keinen Fall drum rum.
Ja, da haben wir auch einen sehr ausführlichen Cast so gemacht, wo wir uns alle drei weitestgehend begeistert gezeigt haben. Ich glaube, lassen wir mal als Empfehlung stehen, ne? Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Müssen also erstmal spielemäßig schließen wir diese Jahresrückblickfolge ab. Aber leider gab es im dritten Quartal, angefangen hat das im August, so ungefähr zur Gamescom-Zeit, oder da wurde es jedenfalls relativ akut, mit der ganzen Gamergate-Scheiße. Und wir haben jetzt im Vorab ein bisschen überlegt, wie wir das handhaben wollen. Wir hatten zuerst überlegt, das einfach komplett wegzulassen, weil wir bei dem Rückblick ja auch hauptsächlich über Spiele reden wollen und so weiter. Aber hatten irgendwie trotzdem das Gefühl, dass wir es zumindest jetzt mal zum Abschluss getrennt von den ganzen Spieletiteln zumindest mal anreißen sollten. Ist auf jeden Fall etwas, womit das Spielejahr 2014 nicht gerade sehr positiv in Erinnerung bleiben wird.
Nee, definitiv nicht. Es wird sich auch rückwirkend, glaube ich, sehr wird überschatten, auch auf jeden Fall dieses Jahr, weil es halt einfach so einen enorm großen Raum eingenommen hat und halt auch enorm viel Menschen einfach Ängste durchlebt haben müssen durch diese Geschichten und sehr viel Hass einfach zum Vorschein kam, obwohl wir ja auch immer irgendwie die Liebe zu Spielen und so in den Vordergrund stellen. Aber wir haben auch ein paar Mal über diese Thematiken schon dieses Jahr angesprochen und Gamergate ist auch jetzt Status Dezember immer noch nicht vorbei. Also es gibt immer noch Grabenkämpfe und Drohungen, immer noch Sachen, die halt einfach auf keine Kuhhaut passen und immer noch unter dieser Flagge irgendwie zu segeln scheinen.
Es hat vor allen Dingen, man muss auch dazu sagen, es hat vor allen Dingen gar nichts mit den Spielen eigentlich zu tun. Also Spiele und generell so dieser Teil der Kultur wird tatsächlich als Vehikel für Hasskampagnen genutzt. Deswegen hatten wir jetzt auch so ein bisschen Schwierigkeiten, das jetzt hier irgendwo unterzubringen, weil es wirft ein schlechtes Licht auf Spieler und es wirft ein schlechtes Licht auf Spielkultur, natürlich. Aber in dieser ganzen Diskussion, also man sagt natürlich immer, dass sehr gerne sagen Verfechter von Gamergate, ja, es geht natürlich hier um dies und jenes in der Spielebranche und das ist mir unheimlich wichtig. Aber je weiter man gräbt und je weiter man in der Diskussion fortschreitet, verliert sich das immer mehr. Also die Themen sind im Prinzip austauschbar. Das ist für viele Menschen, ich will nicht sagen für alle, ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil das ist sehr, sehr oft geschehen in der Diskussion, aber sehr viele treibende Kräfte ist es tatsächlich einfach nur ein Mittel zum Zweck, habe ich den Eindruck. Ja. Und es hat sehr oft auch, und es ist halt einfach eskaliert. Also dass es heftige Diskussionen in Internetforen gibt, ist eine Sache. Und dass auch Twitter ganz schön viel los ist, ist wiederum eine andere Sache. Dass dann aber plötzlich Bombendrohungen bei Leuten ankommen, die einfach nur auf einer Tagung oder auf einer Konferenz mal was zu Sexismus in Computerspielen sagen wollen, ist einfach nicht zu fassen. Und das war so der Punkt.
Dass private Daten von Menschen gehackt werden, um die in Angst und Schrecken zu versetzen, weil halt, du musst ja trotzdem immer damit rechnen. Auch wenn vielleicht 90% der Leute, die dir Morddrohungen auf Twitter schreiben, nicht das ausführen würden. Aber wenn da auch nur einer dabei ist, der potenziell gewalttätig ist, dann ist es halt schon einer zu viel.
Ja.
Das ist halt einfach, das Risiko ist immer da. Und deswegen darf man das auch überhaupt nicht unter einen mal so links fallen lassen und sagen, im Internet wird immer gedroht. Das ist halt so.
Nein, das
ist einfach nicht in Ordnung.
Es ist vor allen Dingen, es ist halt Terrorismus, richtig. Wenn es um Bombendrohungen geht, das ist öffentlich ausgeführter Terrorismus. Und,
und es war ja wirklich so, dass der Flieger von dem Sony Online Präsidenten oder was der war, notlanden musste, weil es irgendwie irgendeine Drohung gab und so. Und das Problem ist halt, wie es halt immer ist mit Bombendrohungen, die musst du halt ernst nehmen, weil wenn halt wirklich dann was passiert, dann heißt halt nachher, ja, es gab doch vorher die Hinweise drauf, warum hat da niemand drauf reagiert und warum hat man da nicht entsprechend die Sicherheitsbehörden eingeschaltet oder hat irgendwie dann halt den Flug oder die Konferenz oder die Tagung oder so abgesagt. Und genau das ist ja jetzt teilweise auch passiert. Und deswegen finde ich das halt auch, wir hatten da ja auch einen Hörer, der da irgendwie kommentiert hat und der sich da beschwert hat, dass wir das alles so leicht abbügeln würden. Aber ich bleibe meiner Meinung, sobald irgendwie so eine Strömung wie Gamergate, sobald da irgendwie sowas passiert, dass wirklich Todesdrohungen, terroristische Aktionen ausgeführt werden, haben die für mich jegliche Legitimation verloren. Ja. Punkt. Wenn man möglicherweise Sorgen darüber hat, dass der Spielejournalismus, dass da nicht alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht, dann kann man die ja gerne haben, aber dann muss man sich da vielleicht eine andere Möglichkeit finden oder ein anderes Banner, unter das man sich stellt. Aber ganz sobald da irgendwie solche Sachen mit drin sind und sobald da irgendwie Terrorismus ins Spiel kommt, muss ich sagen, da gibt's einfach nur eine Möglichkeit, sich davon zu distanzieren und loszusagen. Punkt. Da habe ich auch über null Verständnis, dass jemand sagt, also dieses "It's actually about ethics in video game journalism". Das ist ja so absurd, dass es eben schon als Meme parodiert wurde. Das Zweite ist auch, was den Spielejournalismus angeht. Also Entschuldigung, wie viel Aluhut muss man denn aufhaben, um wirklich der Meinung zu sein, es gäbe eine wirklich konstatierte Left-Wing Social Justice Warrior Verschwörung mit gemeinsamen Geheimtreffen des Spielejournalismus, die eine linke Agenda vorantreiben. Also ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen, ohne drüber lachen zu müssen. Gerade im Internet gibt es doch so viele Möglichkeiten, sich dann über andere, wenn mir halt die Gender Boxen bei Polygon nicht passen, dann gehe ich halt zu Eurogamer. So, Punkt. Also dann informiere ich mich halt woanders. Also das kann mir doch kein Mensch erzählen, dass also dieses, es gibt da eine komplette Verschwörung mit einer gleichgeschalteten Lügenpresse. Also
ganz kurz, du wolltest jetzt Eurogamer nicht irgendwie in die Right-Wing-Ecke schieben, nur als Alternative auflisten, oder?
Ja, das war jetzt natürlich ein Beispiel. Es gibt doch so viele Informationsquellen mittlerweile.
Ja, vor allem haben die Gamergater ja wirklich auch versucht, ihre eigene Webseite aufzubauen für ihre Spiele. Dann macht es doch. Ist doch super. Selber machen ist immer noch besser, als die anderen versuchen, niederzubomben.
Ja, haben wir ja auch gemacht.
Und das wollte ich genau.
unseren Scheiß in den Äther zu brüllen.
Und inzwischen hat sich das halt so verselbstständigt, dass diese Gamergater, also die Aktivisten, wie sie sich dann da auch nennen, Operations starten, um so Left-Wing-Medien eben den Gar auszumachen. Da geht es ja dann gar nicht mehr um Ethics, sondern da geht es ja eigentlich nur noch um Kriegsspielen. So interpretiere ich das. Da werden Operations gestartet, um Werbekunden anzuschreiben von Polygon zum Beispiel oder von Kotaku, um zu sagen, hey, die haben Bayonetta 2 schlecht bewertet, weil man ihr Dekolleté sieht. Also dürft ihr bei denen keine Werbung mehr schalten. Die machen unsere Spiele kaputt. Und das hat doch mit Ethics und so nichts mehr zu tun.
Das ist so einfach ein Schwachsinn. Nur
noch völlige Kinderkriegsspielen, die irgendwie Cyber-Tools irgendwie
nutzen. Und mal wirklich drüber nachdenken. Also vor allen Dingen, jetzt hast du Bayonetta gesagt. Ich bin ja tatsächlich jemand, der mit dieser ganzen Sexualisierung in Bayonetta null Probleme hat. Und selbst so Menschen wie ich, die müssen einfach sagen, so ein Blödsinn. Wer verschwendet denn die Energie und die Zeit, vor allem die Zeit und all die Kraft für solche schwachsinnige Aktionen, nur weil irgendein Journalist sagt, ich komme mit der Spielfigur überhaupt nicht klar. So völlig absurd. Also man muss sich da auch mal überlegen, was diese Leute sich da irgendwie einsetzen und für was da angeblich, in Anführungsstrichen, deswegen diese Einleitung vorhin, gekämpft werden soll. Für verfickte Computerspiele?
Ist doch vor allem, Vor allem arbeiten die linken Medien, wenn ich es jetzt mal so nenne, die arbeiten ja nicht dran, diese Spiele zu verbieten.
Ja.
Also selbst sowas wie Bayonetta kriegt ja noch irgendwie 6er oder 7er Wertungen.
Ey, und wenn es eine 2 von 10 kriegt, ist doch scheißegal. Eben,
das ist doch das völlig, ist eine subjektive
Meinung. Das ist doch die legitime subjektive Meinung eines einzelnen Redakteurs auf einer Publikation, wo die jederzeit, wie ihr sagt, euch freisteht, einfach eine völlig andere Webseite zu besuchen oder in den Kommentaren drunter zu schreiben, ey, ich finde das nicht in Ordnung, dass ihr das so schlecht kritisiert. Oder sowieso. Und außerdem kann man diesen Artikel auch mal ganz aufmerksam durchlesen, weil jederzeit sagt dieser Redakteur oder Redakteurin, ich weiß es nicht genau, dass dieses Spiel super ist. Ja, dass das Spiel super ist, aber aus ganz persönlichen Gründen. Und heißt es nicht immer, dass persönliche Meinungen oft die wertvollsten sind, wenn man da die meisten Rückschlüsse draus ziehen kann? Für mich persönlich ist das nichts, weil ich mit dieser Figur einfach nicht klar kam. Ja, scheiße, dann spielst du das Spiel halt einfach, wenn es dich nicht stört, dann ist es für dich einfach ein paar Punkt oder zwei Punkte mehr. So erwachsen können wir doch sein, dass wir mit kritischen Artikeln umgehen können.
Ja, so, aber erwachsen ist das Stichwort. Ich glaube halt, der Eindruck, den man auch nicht losgeworden ist, wenn man auf Twitter mal experimentiert hat, ein bisschen mit mal irgendwas mit Gamergate zu schreiben, hat man ja auch gesehen. Da wurde man überschüttet mit Angriffen, mit Tweets von, wie nennt man so schön, Eggheads? Mit so Fake-Accounts, mit wahnsinnigen, also die ganzen Klischee-beladenen, das sind irgendwie Kinder, die ein bisschen was quasi entdeckt haben. Das Gefühl wurde man da nicht los. Da haben sich sicherlich auch ein paar Menschen verirrt, denen es wirklich um Korruption in Spielejournalismus geht und so weiter. Und es gibt sicherlich auch 2, 3 Punkte, wo innerhalb von Gamergate-Diskussionen vielleicht auch valide Geschichten aufgedeckt wurden. Mag sein, aber man findet durch die ganze Gülle, die dort aufgeschwemmt wurde, kommen diese Punkte ja überhaupt gar nicht zum Tragen. Also selbst wenn man sich für diese Punkte interessiert und da sich für einsetzen möchte, wie Daniel gesagt hat, um das jetzt nochmal abzuschließen, dann muss man sich halt eine andere Flagge suchen. Ne? Das ist einfach der falsche Nährboden, um dafür zu kämpfen.
Man muss irgendwie versuchen, sich davon loszulösen, irgendwie in irgendeiner Art und Weise autonom zu agieren.
Wie wäre es mit investigativem Journalismus?
Aber es ist, es ist ein Thema, ganz persönlich, das ist ein Thema, was mir auch tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte dieses ganze Hobby ganz schön madig gemacht hat. Also ich habe immer versucht, mich persönlich davon fernzuhalten, indem ich nicht einfach alles drüber lese und dann auch Hashtags bei Twitter geblockt habe und so. Aber es kam halt einfach immer wieder durch. Und irgendwann gab es halt natürlich auch halt diese Meldung mit dem Bombendrohung und so, die man einfach nicht ignorieren kann. Und es fällt immer schwer, man sagt ja immer, es hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, aber es beeinflusst einen dann irgendwie doch. Ne? Man hat ja als Fußballfan vielleicht auch die ganzen Hooligans dann so im Hinterkopf und denkt sich, warum muss das sein? Es könnte ja so ein schöner Sport sein. Und so war es bei mir mit dem Spielen halt auch. Ich denke dann immer so, ich will es ja eigentlich nur genießen. Ich denke immer, ich will mich gerne in einem Kreis von Leuten dann irgendwie aufhalten und bewegen, die irgendwie gleichgesinnt sind, die genauso viel Spaß an Spielen haben, so wie ich irgendwie. Und dann hast du dann immer irgendwie diesen fetten Tumor im Hinterkopf, der einfach drohend über den Kopf schwebt. Und das ist einfach extrem schade. Er vergiftet die ganze Atmosphäre. Also
für mich war aber Gamergate auch nur eins von den Sachen, die sich dieses Jahr irgendwie extrem abgebildet haben, nämlich dieser aufkochende Hass auf allen möglichen Ebenen, wo sich Leute eben, die bestimmte Sachen hassen, einfach so zusammentun. Also
der Zynismus,
Wir sehen, Zynismus ist ja wieder was ganz anderes. Das ist ja wirklich so, dieser aufgestaute Hass, diese Pegida, was jetzt gerade passiert, geht ja auch in die Richtung, wo sich Menschen ungebildeterweise zusammenschließen und einfach unter einer falschen Flagge von eigentlich rechtem Gedankengut dann irgendwie hinstellen und Sachen in die Luft schreien, die einfach so nicht haltbar sind. Und das ist halt einfach auf einer anderen Ebene, aber die gleiche Problematik, die da irgendwie aufkocht. Und wenn du dich halt für Spiele interessierst und du gehörst zu dieser Gruppe von Menschen, die sich da so aufkochen lässt, dann engagierst du dich halt bei Gamergate. Und wenn du aber halt dich nicht für Spiele interessierst, es gibt jetzt inzwischen auch Metalgate, wo sich Metal-Freaks zusammentun, die irgendwie Probleme mit der Metal-Branche haben und Metalgate gestartet haben. Und je nachdem, welche Freizeitgestaltung du halt so an den Tag legst und hier die Mitte Deutschlands, wir sind das Volk, die laufen jetzt halt in Dresden auf der Straße rum. Also, aber das ist doch alles eine sehr komische Strömung, die da jetzt irgendwie gerade auftaucht. Und ich finde, das ist nicht bezogen auf die Spielebranche. Deswegen sehe ich das immer so ein bisschen abgetrennt davon. Das hat sich halt nur bei Spielern in der Form kanalisiert.
Ja, genau, sehr viele Leute spielen halt auch, ne? Also, ja. Daniel?
Es geht darum, dass, weil es kommt ja mal als Gegenargument, so nach dem Motto, ja, aber warum schämt ihr euch denn für so ein paar Chaoten, die irgendwie quasi schlechtes Licht auf die Branche werfen oder schlechtes Licht auf die Spielerschaft? So, lass mir mein Hobby ja nicht kaputt machen von so einer kleinen Gruppe. Und ich sag aber, ja, das mag sein, aber ich find's unerträglich, dass, und das ist ja leider auch was bei Gamergate immer wieder hochkocht, dieser Frauenhass, der da auch mitspielt. Und das ist eben so ein weiterer Aspekt, wo das für meiner Meinung nach nicht klar geschafft wird, sich davon zu distanzieren. Dass ich halt wirklich konkrete Fälle hatte in diesem Podcast, dass wir eine Frau einladen wollten und sie gesagt hat, nee, ich möchte nicht über das und das Spiel reden, weil ich habe da eine Meinung dazu, die möglicherweise nicht ganz sich mit der Meinung deckt, die so allgemein zu dem Spiel herrscht, und ich habe da so ein bisschen Bammel vor den Reaktionen drauf. Und sie, jetzt müssen wir bei Insert Moin und auch allgemein bei Superlevel und auch sonst bei uns, was wir so abkriegen auf Twitter, sagen, dass wir da sehr, sehr gesegnet sind mit einer tollen Hörerschaft, die im Grunde eigentlich immer sehr konstruktiv kritisiert und im Regelfall gerne andere Meinungen vertritt, was ja vollkommen okay ist, was ja aber auch sachlich, absolut genau. Akzeptabel ist, aber im Grunde eigentlich nie persönlich angreifend wird. Und aber da hat man schon gesehen, dass im Prinzip setzte bei einer Frau schon die Schere im Kopf ein. So, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, hat sie schon im Kopf die Schere gehabt und gesagt, ich möchte da schon nicht mehr mitmachen, weil ich Angst habe vor dieser, was mich da treffen könnte aus dem Internet. Und ab dem Moment sage ich, okay, dann ist es jetzt für mich vorbei. Da kann ich jetzt nicht mehr sagen, ja gut, das ignoriere ich halt, weil es ein paar Chaoten sind. Weil dann geht es halt wirklich darum, dass es mir leid tut um Frauen, Mädchen allen Alters, die da irgendwie Angst vor Spielen haben.
Ja, das geht aber auch durch die Branche. Also ich habe jetzt aus beruflichen Gründen stärkeren Einblick in Entwicklerkreise, und das ist da genauso. Da äußern sich einige Leute einfach nicht mehr, weil sie keine Lust haben auf diesen möglichen Shitstorm, der da auf einen zukommen kann. Und,
ja, aber das ist halt eine seltene Form der Selbstzensur.
Ja.
Und das ist im Prinzip, ja, das ist doch falsch, dass man sich vorher selbst wegen seiner Meinung zensieren muss, wegen einer Meinung über ein Spiel, also ein verficktes Hobbyprojekt, was man da so Angst hat vor den Kommentaren. Und das finde ich halt einfach irgendwie schade.
Absurd, dass, ne? Dass also passiert, ja. Selbst wenn eine Spieleentwicklerin, dass eine Spielentwicklerin Angst haben muss, der Designentscheidung in einem Computerspiel zu erklären, und dass sie dann öffentlich angeschissen und persönlich angegriffen wird für so einen Blödsinn. Das muss man sich mal klar machen. Das muss man, schreibt euch das mal auf einem Blatt Papier vorne auf. Wie absurd
ich glaube, das ist. Aber ich glaube tatsächlich, das ist natürlich jetzt Perlen vor die Säue, diese Diskussion, weil ich bin mir sehr sicher, dass alle Insert Moin-Hörer sowohl unsere Meinung kennen und auch ich siele die jetzt mal in dem Milieu an, dass die durchaus nicht zu den Gamergatern gehören und da auch unsere Meinung teilen. Also das heißt, dass alles, was wir jetzt sagen, wird die Leute, die es möglicherweise hören müssten, die werden das sowieso nicht hören, habe ich so das Gefühl.
Ja, aber es war trotzdem wichtig, weil es das Thema überschattet hat. Einfach
ja, was haben wir die Karten auf den Tisch gelegt, ja.
Was ich tatsächlich sehr schade finde, ist, dass viele große, reichweitenstarke Publikationen, sage ich jetzt mal, weil mir kein besseres Wort einfällt, das leider völlig ignoriert haben. Also da muss ich sagen, da können sich die ganzen Let's Player und sowas, die dann immer sagen, hey, machen nur Entertainment und so, wo ich halt sage, ja, toll, ihr macht natürlich nur Entertainment. Das ist natürlich immer die leichteste Ausrede, die man finden kann, gegen alles. So nach dem Motto, wenn irgendwie Korruptionsvorwürfe aufkommen, weil man sagt, ja, aber ihr macht ja gleichzeitig auch einen Werbespot, für den ihr bezahlt werdet für Spiel XY. Und so dann, ja, das ist alles nur Entertainment. So, das ist natürlich immer ein sehr, sehr leichter Weg aus der ganzen Sache raus. Und da finde ich es tatsächlich schade, dass die, weil man gerade denen gesagt hat, ja, aber wenn man jetzt mal sich die Zielgruppe anschaut, dann seid ihr wahrscheinlich genau die auch die kleinen Kiddies, sage ich jetzt mal absichtlicherweise böse, erreichen, die möglicherweise sich für Gamergate auf Twitter engagieren. Und wenn ihr da einfach mal euch hinstellen würdet, eure Popularität nutzen würdet und sagen, Leute, so geht's halt nicht. Frauen haben genauso ein Recht zu spielen, und wenn ihr Anita Sarkeesian nicht mögt oder das Spiel von Zoe Quinn, ist das eure Meinung, ist auch völlig okay, dürft ihr auch blöd finden, aber es gibt niemanden das Recht, Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen oder terroristische Aktionen zu auszuüben. Und da finde ich es halt ein bisschen schade, dass die sich dann immer sehr, sehr leicht mit ihrem, ja, das ist, wir machen ja nur Entertainment, und die halten sich aus allen relevanten Diskussionen raus.
Gut, auf der anderen Seite...
Also, wo ich halt sage, okay, mit eurer Reichweite kommt auch eine Form der sozialen Verantwortung.
Auf der anderen Seite, was will man aber auch von Leuten erwarten, die gemeinsam Koop-Spieler als Let's Player aufnehmen und ständig alle Gegner als Hurenfotzen beschimpfen?
Ja,
sorry, das ist also, genug. Es ist halt, da erwarte ich dann ehrlich gesagt auch nicht viel. Und das ist halt wirklich ein Thema, international ist es ja bei vielen YouTubern ja tatsächlich angekommen. Also selbst Menschen, die ich eigentlich nicht, also deren Formate, muss man ja immer trennen zwischen Mensch und Format, deren Formate ich nicht besonders mag, wie zum Beispiel Angry Joe, den kritisiere ich ja immer sehr, sehr oft, weil er immer so rumschreit und so aus Konzept. Aber selbst der hat sich hingestellt und gesagt so, ey Leute, diese ganze Gamer-Geschichte, was für ein Schwachsinn. Und da hätte ich dann schon erwartet, dass dann, oder gehofft, dass zumindest so wie du sagst, dann vielleicht ein, zwei Leute dann irgendwie im deutschen Sprachraum sich dann vielleicht ein bisschen stark machen, weil sie halt einfach genau die Gruppe von Menschen erreichen, die vielleicht eine gewisse Art von Aufklärung auch irgendwie benötigt hätten, um dann auch im Bilde zu stehen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite machst du irgendwie ein Let's Play an und da fallen ja schon innerhalb von 5 Minuten 3, 4 verschiedene sexistische Schimpfwörter.
Der einzige, um auf einer positiven Note aufzuhören, dass es schon insgesamt ein sehr US-amerikanisches Problem gewesen zu sein scheint. Leider muss ich noch in der Präsenzform sprechen, dass es immer noch eins ist. Die deutschen Gamergate-Anhänger waren doch sehr, sehr gering. Also es war unter den deutschen Spielern und auch was die deutschen Medien abbekommen haben. Also es gab jetzt nicht sowas, dass irgendeine Special Ops oder sowas gegen die GameStar oder so gestartet wurde. Klar gab es ja immer auch immer wieder so Diskussionen, dass die käuflich sind und so weiter. Das haben die halt immer schon. Aber dieses Gamergate an sich, unter dieser Flagge Gamergate, gab es in Deutschland relativ wenig eigentlich. Das hat sich schon hauptsächlich in den USA abgespielt, was so ein bisschen Hoffnung macht. Aber also ich habe jetzt nicht mitbekommen zum Glück, dass jetzt irgendwelche deutschen Entwicklerinnen oder deutsche Spieleredakteurinnen extrem angegangen wurden oder so. Weil in der englischen Presse gab es ja ganz viele Spieleredakteurinnen, die ihren Job durch diese Gamergate-Sache einfach geschmissen haben oder pausiert haben oder von der Bildfläche verschwunden sind, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben.
Das schon. Das war in Deutschland sicherlich unter dem Gamergate-Banner zu verzeichnen, aber man sieht es ja auch manchmal wieder. Nicht, ja. Man sieht es ja auch mal immer wieder. Also Christine zum Beispiel von Giga, die postet ja öfter mal so irgendwelche Kommentare, die sie abbekommt und wo man einfach sagt, okay,
was soll denn der Scheiß? Existiert hier auf jeden Fall, aber es war nicht so gezielt
Operationen. Nee, ich meinte eben, das war eben nicht unter diesem Gamergate-Banner, aber so eine gewisse Form, dass halt einfach eine gewisse Form des Frauenhasses herrscht und Frauen härter angegangen werden für ihre Meinung, beziehungsweise dort sofort auf einer persönlichen Ebene kritisiert werden. Das kommt hier genauso vor und das ist halt auch ein Problem, was man einfach nicht totschweigen darf.
Absolut. Gut, nicht gut, aber wir sind trotzdem am Ende dieses Quartals angekommen und hören uns morgen wieder mit hoffentlich positiveren Themen zu dem allumfassenden Quartal 4, wo allein die Ankündigungsliste schon fast doppelt so lang ist wie für einen anderen Monat.
Aber jetzt haben wir jetzt extra in Quartal 3 reingepackt, auch einfach, weil es da gestartet ist und so. Und wenigstens ändern unsere Jahresrückblicke nicht mit dieser Gamergate-Pisse, dann können wir die nächste Folge ein bisschen entspannter angehen, weil wir es jetzt endlich mal vom Tisch haben.
Ja. Und in Folge 4 kommt mein Game of the Year, kann ich schon mal verraten.
Meins auch. Cool. Also einschalten auf jeden Fall morgen.
Bis morgen.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.